verändert. Lege du deinen Segen darauf. Wir wollen dich loben und preisen für das, was schon geschehen ist und für das, was noch geschehen wird. Amen. Ja, das Vaterunser, als der atheistische Graf Lamont im Jahr 1706 an Sterben geht, betet seine Frau das Vaterunser und er fragt seine Frau: Comtesse, dieses Gebet ist sehr schön. Wer hat es denn verfasst? Man sieht, der Atheismus hat seine Kosten oder hat Folgen, dass er niemals mehr wusste, woher dieses Gebet kam. Wir haben schon gehört, das Gebet ist von Jesus selbst. Wir haben es in dem Test sozusagen rausgefunden. Es steht in Matthäus 6 und in Lukas 11. Bisschen verschieden und auch der Schluss, den wir kennen, ist in den ältesten Texten nicht drin. Aber ich lese es jetzt einmal vor, nach Luther, so wie wir es kennen oder so fast so wie wir es kennen. Da heißt es: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es gab eine Umfrage in Deutschland im Jahr 2020, wie viele Leute das Vaterunser auswendig können. Das Ergebnis war überraschend. Über 53% der Deutschen sagten, dass sie das Vaterunser noch auswendig zitieren können. Also es steht, was das theoretische Wissen geht, ums Vaterunser gar nicht so schlecht. Von welchem anderen Text kann man das sagen? Also der Opa meiner verstorbenen Frau, der konnte Schillers Glocke auswendig. Das konnten damals auch viele Leute. Ich kenne nur die Kurzform, Loch in Erde, Bronzerin, Glocke fertig, bim, bim, bim. Ist aber nicht die Originalfassung. Ne? Die konnten wirklich lange Texte auswendig. So viele Leute können das Vaterunser. Erstaunlich. Aber das Vaterunser zu kennen, heißt noch lange nicht, dass es eine Bedeutung haben muss. Ne? Man kann Worte sagen, ohne dass sie irgendetwas mit einem machen. Die Worte erfüllen noch nicht die Bedeutung für mein eigenes Leben, wenn ich sie wiederholen kann. Also man kann das Vaterunser beten, ohne innerlich beteiligt zu sein. Ne, dann ist es im besten Fall, macht es schläfrig, im schlechtesten Fall ist es das, was Jesus sagt, es ist wie das Plappern der Heiden. Ne, im besten Fall ist das Vaterunser aber Kommunikation, Reden mit dem lebendigen Gott, etwas ganz Besonderes. Und darum macht es Sinn, dass wir das Gebet heute ein bisschen anschauen. Wir sind ja auch in der Reihe Gebet und schauen ein bisschen intensiver hin auf das Vaterunser. Ich möchte das mit drei Gedanken tun. Ich sage schon vorweg, der zweite ist der längste, weil da geht es um den Inhalt des Vaterunsers. Da steckt ja eine Menge drin. Der erste Gedanke ist: leicht, tief, zeitlos vom Segen des Vaterunser. Also die Jünger wollten von Jesus beten lernen. Die haben Jesus erlebt in seiner Vollmacht, haben ihn gesehen, haben gemerkt, wie er betet. Und sie machten, das brauchen wir auch. Und sie sagen ihm, so wie die Jünger von Johannes, die wollten auch beten lernen, sagen sie zu Jesus: Herr, lehre uns beten. Und als Antwort gibt er ihnen das Vaterunser. Er gibt ihnen also nicht lange Predigt, viele Anleitungen, sondern das Vaterunser ist relativ überschaubar. Hat nicht viele Worte, aber es ist ein Schlüssel fürs Beten. Wenn man das Vaterunser versteht, was Jesus damit auch sagen wollte, enthält es unwahrscheinlich viel. Es ist in seiner Tiefe, könnte man sagen, unerschöpflich. Martin Luther hat gesagt, ihr seht das hier, das Vaterunser ist das vollkommenste Gebet. Darin ist alles enthalten, was das Herz des Menschen begehren kann. Und wir werden noch schauen, warum Luther das gesagt hat. Zum einen eben, weil es von Jesus war, ne? Aber auch wegen dem Inhalt, das schauen wir uns jetzt noch an. Also wenn wir heute das Vaterunser beten im Gottesdienst oder auch zu Hause, wieso soll ich das Vaterunser beten? Ich habe verschiedene Argumente gefunden. Zum einen, es ist ein universelles Gebet. Für alle Menschen in allen Lebenslagen ist das Vaterunser eine Möglichkeit. Es verbindet Christen in allen Völkern. Du kannst in einem fremden Land sein und das Vaterunser beten. Das ist zwar in einer fremden Sprache, aber du kannst trotzdem mitbeten, dann eben mit deutschen Worten, weil es uns verbindet. Es ist ein einfaches Gebet. Das zweite, also es ist nicht hochgestochen theologisch, hat nicht viele Fremdworte, es ist eigentlich überschaubar. Man kann es gut auswendig lernen und auch gut memorieren. Also meine Frau hat sich zum Ziel gesteckt und sie hat es auch schon geschafft mit unserer Tochter Merle, das Vaterunser einzuüben. Das lernt man ja eigentlich im biblischen Unterricht. Meine Frau war ein bisschen schneller. Ne? Aber Merle hat es gelernt. Mit 8 kann sie jetzt das Vaterunser. Und das wird sie auch nicht mehr vergessen, glaube ich. Sie beten das im Moment relativ regelmäßig, damit sie das verinnerlicht. Es ist ein einfaches Gebet, was man gut verinnerlichen kann. So, ein dritter Grund. Das Vaterunser ist deshalb so wichtig, weil es ausgewogen und umfassend ist. Da ist alles drin, was Menschen so bewegen kann, zusammengefasst. Es ist ausgewogen, es beginnt nicht mit dem, wie wir oft beten. Wer einfach so betet, das ist nicht falsch, aber wer einfach so betet, beginnt normalerweise meistens oder oft mit seinen Nöten und seinen Sorgen. Und das Vaterunser ist so eine Hilfe, auch einen anderen Blick zu bekommen, ganzheitlich zu beten, den ganzen Mensch mit allem in den Blick zu bekommen und auch die richtige Perspektive zu Gott zu haben. Und das Letzte, es ist ein Gebet mit Tradition. Wenn du einmal weiterklickst, Tradition muss nicht immer schlecht sein. Es gibt gute Traditionen. Und wenn das Vaterunser mit Bedacht, mit Überlegung gebetet wird, ist es wirklich eine gute, wichtige Tradition, die uns hilft. Generationen von Christen haben durchs Vaterunser profitiert. Es gibt die Geschichte, wo ein Einsiedler kommt zu einem damals vor vielen, vielen Jahren zum Abt Makarios. Und der Einsiedler sagt, ich weiß gar nicht, was ich beten soll und wie ich beten soll. Und dann sagt dieser Makarios zu ihm, du kennst doch das Vaterunser. Da steht alles drin. Weil Gott dein Vater ist, will er dir helfen. Und weil er im Himmel ist, kann er dir helfen. Und da war der Einsiedler getröstet. Es zeigt uns, wer Gott ist und was er kann. Oder mit Worten von Spurgeon, der hat dazu geschrieben, einmal weiterklicken, das Vaterunser ist eine großartige und einfache Zusammenfassung all dessen, was wir von Gott erbitten können. Jede Bitte ist ein Schatz und das ganze Gebet ist ein Beweis für die Güte Gottes. Wenn wir dieses Gebet mit dem Herzen und dem Glauben sprechen, können wir sicher sein, dass Gott uns hört. Denn es ist das Gebet, das der Herr selbst uns gelehrt hat. Also meine Frage an uns, wir Freikirchler haben es nicht immer so regelmäßig mit dem Vaterunser, weil wir uns so ein bisschen damit schwer tun, dass wir Angst haben, es wird dann nur noch so runtergeleiert. Die Gefahr gibt es ja auch. Aber haben wir mal den anderen Blick, diesen Schatz zu würdigen, den wir im Vaterunser haben, den Jesus uns an die Hand gegeben hat. Wenn das Vaterunser so wichtig ist, dann ist die Frage, wieso? Und darum geht es jetzt in dem zweiten Gedanken. Der lange. Also der zweite Gedanke, alles drin, perfekt, das Vaterunser als Gerüst. Ich habe das nochmal zweigeteilt. Wir schauen uns erstmal die Struktur vom Vaterunser an. Einmal weiterklicken. Das Vaterunser beginnt mit der Betonung auf Gott. Da heißt es ja, dein Name, dein Reich, dein Wille. Und das ist ganz wichtig, wenn man so eine Schule des Gebetes hat, beginnt eigentlich das Gebet normalerweise mit der Anbetung Gottes. Und ihr glaubt es nicht, aber es ist für uns Christen unerlässlich, dass wir zuerst auf Gott gucken, bevor wir auf das andere gucken, weil das gibt uns das setzt alle Dinge in eine richtige Relation. Das heißt nicht, dass die anderen Nöte nicht da sind, aber man sieht, wer Gott ist. Dass Gott im Himmel ist, alle Macht hat. Es hilft uns, unser Herz wegzudrehen, auch vom Drehen um uns selber und richtet uns auf an Gott. Darum ist es wichtig, dass man so beginnt. Ein zweites, was man im Gebet ist, dann erst, da ist das halbe Gebet schon um, dann kommt die Betonung auf unsere Nöte. Dann heißt es eben, gib uns, vergib uns, erlöse uns. Wir bekommen erst aus der Sicht zu Gott, kann man jetzt frisch, mit frischem Mut und Vertrauen sich an das wenden, also auf das schauen, was uns beschäftigt und das zu Gott bringen, weil wir jetzt ja wissen, wer Gott ist, genügt es sozusagen zu wissen, wer im Regiment sitzt. Es kriegt alles, wie gesagt, seine richtige Ordnung. Es gibt Ruhe und Sicherheit zu wissen, wenn ich jetzt bete, meine Bitten zu Gott bringe, da ist einer, der kann wirklich helfen. Und dann als drittes endet das Vaterunser wieder mit der Betonung auf Gott. In den ältesten Handschriften fehlt dieser Schluss, aber vom Inhalt passt er und wir kennen ihn auch so und er macht auch Sinn. Denn er endet dann so, wie er angefangen hat. Der Blick wird wieder auf Gott gerichtet. Das ist wie eine Klammer um das, was dich beschäftigt. Vorne Gott, am Ende Gott, dazwischen wir mit dem, was uns beschäftigt. Das macht der Jesus hier absichtlich und bewusst, dass wir mit unseren Problemen und Grenzen zu Gott kommen können, der keine Grenzen hat, und zu wissen, ihm gehört alle Macht, die Erde ist der Schemel seiner Füße, keiner kann ihm das Wasser reichen. Und das ist gut zu wissen, unser Gott ist größer als alles, was uns begegnet. Die Struktur ist uns also bekannt. Jetzt schauen wir uns den Inhalt an. Das ist nämlich das für uns Entscheidende, wieso wir beten. Der Inhalt, einmal weiterklicken. Calvin, der andere große Reformator, der hat dazu einmal geschrieben, das Vaterunser ist nicht nur ein Gebet, sondern eine Anleitung, wie wir beten sollen. Jede Bitte ist eine Lehre für unsere Seele. Und wenn wir diese Worte beten, rufen wir uns die größte Wahrheit in Erinnerung, dass Gott unser Vater ist und dass wir in ihm alles haben, was wir brauchen. Das Gebet ist somit ein Geschenk, das uns daran erinnert, dass unser Leben ganz von Gottes Gnade abhängt. Also das Vaterunser, dass wir so beten, das darf man auch, ist eigentlich aber ein Modell, wie man beten soll, an dem man sich langhangelt. Es beginnt mit der Anrede, noch gar nicht mit einer Bitte, mit der Anrede, Vater unser im Himmel. Und das ist unwahrscheinlich wichtig, wenn wir beten, dass das am Anfang steht. Martin Luther, der hat darin eine Ermutigung für uns Christen gesehen, dass wir zu einem Vater beten. Im kleinen Katechismus schreibt Martin Luther dazu, Gott will uns damit locken, dass wir glauben sollen, er sei unser rechter Vater. Und wir seine rechten Kinder, damit wir getrost und mit aller Zuversicht ihn also anrufen sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. Unser Vater steht auch am Anfang, damit deutlich wird, wenn wir beten, es geht um eine lebendige Beziehung zu Gott, zu einer intime Beziehung zu Gott. Wenn Gott unser Vater ist, dann sind wir seine Kinder, wenn wir an Jesus glauben. Und das bedeutet unwahrscheinlich viel. Und ich möchte hier jetzt mal einhaken, weil man in Gemeinden ja nie weiß, ob jeder jetzt sagen könnte, ich bin Kind Gottes oder Gott ist mein Vater. Und ich möchte dir einfach Mut machen heute Morgen, wenn du darauf keine Klarheit hast, dann lädt Jesus dich ein, diese Frage heute für dich zu klären. Wir müssen nicht mit unserer Schuld alleine bleiben, uns alleine durchs Leben quälen. Jesus ist dafür gestorben, dass Menschen einen Herrn haben, der will, dass das Leben in Fülle gelingt. Dass wir einen Herrn haben, der sagt, für deine Schuld bin ich gestorben. Du musst mit deiner Schuld nicht alleine sein. Du musst mit deiner Schuld nicht verloren gehen. Du darfst an mich glauben. Ich will auch dein Vater sein. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du diese Klarheit nicht hast, da heute nicht auf ewig zu verschieben, sondern zu sagen, ja, ich möchte dieses Angebot Gottes annehmen. Das macht man, indem man mit Gott betet. Das kannst du alleine tun, hier zu Hause im stillen Kämmerchen. Ich lade dich ein, du kannst auch nachher hier nach vorne kommen. Ich werde da sein, ich kann dir auch helfen und dir deine Fragen beantworten, wenn du da weiterkommen willst. Aber wichtig ist, Gott ist dein Vater. Und das ist das, was alles verändert. Das verändert unser Beten zu wissen, dass Gott unser Vater ist. Ich bete also nicht zu einem Tyrannen. Ich weiß, wenn ich bete, dass der, zu dem ich bete, nicht mich fertig macht und niederschreit. Ich bete nicht zu einem Misanthropen, zu einem Menschenfeind, der sich ärgert, dass schon wieder einer bei ihm anklopft, sondern ich bete mit meinem Vater, der sich freut, dass ich zu ihm komme und sagt, schön, dass du da bist und mit mir redet. Den Unterschied macht jemand klar. Da gibt es eine Geschichte von einem Dampfschiff auf dem Missouri. Die machen Halt an so einer Stadt und die Leute werden eingeladen, einen Ausflug zu machen. Der Kapitän sagt aber, pünktlich zurück sein. Wir legen pünktlich ab, egal ob alle da sind oder nicht. Der Ausflug dauert dann leider länger als gedacht, weil Dinge dazwischen kommen. Die Gruppe, ein kleiner Junge ist dabei, kommt zurück ans Pier und sieht den Dampfer, der schon so ziemlich auf der Mitte vom Fluss ist und losfahren will. Und alle rufen wie wild und winken und hüpfen, aber es passiert nichts. Der kleine Junge allerdings lässt sich nicht verhindern. Er ruft ganz laut und brüllt und winkt. Und die anderen sagen, was soll das? Wir sind doch schon enttäuscht. Warum sollten sie auf dich hören? Das Schiff wendet, kommt zurück, setzt Boote aus, holt die Passagiere an Land. Und dann fragen die Passagiere, die anderen, den Jungen, warum hab auf dich gehört und unser Rufen nicht? Und der Junge sagt nur, der Kapitän ist mein Vater. Das ändert alles. Wenn du betest, der Kapitän, der Herr ist dein Vater. Versteht man den Unterschied? Der, der hört, hört wirklich gerne, weil wir seine Kinder sind. Und dann kommt ja noch die Ergänzung. Er ist nicht nur der Vater, er ist der Vater im Himmel. Das ist keine lokale, nicht in erster Linie so eine lokale Angabe, sondern ist eine Angabe, dass der, der im Himmel ist, Macht hat über alles. Dein Vater ist der, der alles tun kann. Und darum lohnt es sich, mit ihm zu beten. Ich möchte Mut machen, das nie zu vergessen, du betest zu deinem Vater. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Bitten. Einmal weiterklicken, bitte. Es beginnt, geheiligt werde dein Name. Also als Christen tragen wir den Namen Gottes. Wir sind ja seine Kinder. Und wir sollen eigentlich Gott Ehre machen mit unserem Leben. Und wenn wir bitten, geheiligt werde dein Name, bitten wir zuerst darum, dass Gott uns auch Kraft gibt, dass wir auch seinem Namen Ehre machen können, dass er uns seinen Geist gibt, dass wir zu seiner Ehre leben können. Darum beten wir als allererstes. Wir bitten aber in dem zweiten auch, dass durch das, was wir jetzt leben können, mit Gottes Kraft auch andere zur Ehre Gottes leben wollen. Dass, wenn sie sehen, ich habe das schon manchmal gehört, dass Leute in die Gemeinde kommen und sagen, so wie ihr mit miteinander umgeht, das kenne ich gar nicht. Wenn Leute das, und das meine ich jetzt positiv, es geht auch anders, dass Leute dann sagen, so wie ihr lebt, ihr habt was, was ich nicht habe, dass Leute aufmerksam werden und sich danach ausstrecken und sagen, das will ich auch. Und als drittes beten wir auch darum, dass wir dankbar bleiben, denn ein dankbares Herz ehrt eben den Namen Gottes auch. Ich habe das in der WhatsApp-Gruppe geteilt, ich muss es aber nochmal erzählen, weil es so schön ist, wenn ihr einmal weiterklickt. Diese Yemisi Ogunleye, die Olympiasiegerin im Kugelstoßen, schaut euch mal das Interview an, aus rechtlichen Gründen und weil es ein bisschen lang ist, habe ich es jetzt hier nicht eingeblendet. Goldinterview auf der ARD-Mediathek. Unwahrscheinlich schön. Die Frau strahlt vor Freude, na klar, sie hat ja auch gewonnen. Aber was sie sagt, sie dankt und dann dankt sie verschiedenen Leuten. Sie dankt ihrer Kirchengemeinde, die für sie gebetet haben. Dann wird sie gefragt, als sie nach ihrem Sieg in die Knie geht, was sie denn da gedacht hat. Und dann sagt sie, ich habe gedacht, danke Jesus. Hört sich vielleicht verrückt an für die Menschen da draußen, eine junge Frau, die an Jesus glaubt, aber ich glaube an Jesus. Das war ihr Bekenntnis. Und am Ende des Interviews singt sie noch einen Gospel-Song, sie ist auch in einem Gospelchor. Unwahrscheinlich schön, da hat jemand dem Namen Gottes Ehre gemacht. Auf eine wunderbare Art und Weise. Ich habe mich wirklich gefreut, habe selten Tränen in den Augen bei so einem Film, aber es war einfach schön. Man merkt es an der Ausstrahlung der Frau. Das war ihr Ziel, Gott Ehre zu machen. Die zweite Bitte, dein Reich komme, das steht hier gar nicht, also nicht weiterklicken, dein Reich komme. Also wir bitten Gott damit, dass Gott Herr ist über alle Bereiche unseres Lebens. Er ist der König und wir bitten ihn, dass er unser Leben bestimmen darf. In Gedanken, Worten, Willen, Gefühlen, in unserem Handeln, das ist unsere Bitte. Und diese Bitte und die nächste ist nicht so unkompliziert, weil wenn man das ernst meint, hat das wirklich eine tiefe Bedeutung. Azen Wilson Tozer, der hat dazu mal das gesagt, das sollte einem bewusst sein. sagt, wie viele Christen beten jeden Sonntag in der Gemeinde, dein Reich komme, also gerade haben, dein Wille geschehe, ohne sich klarzumachen, welche geistlichen Folgen die Erhörung dieser Bitte hätte. Denn ganz gewiss kann sein Reich niemals in meinem Leben realisiert werden, solange ich mein selbstsüchtiges Reich aufrechterhalte. Erst wenn ich abdanke, wenn ich nicht mehr Herr meiner Besitztümer bin, wird Jesus der König meines Lebens werden oder kann Jesus der König meines Lebens sein. Ein gefährliches Gebet, aber ein wichtiges Gebet. Wir bitten, dass Gottes Reich in mir Raum nimmt, dass es sich ausbreitet hier in Münster, weltweit. Und wir beten auch um das Wiederkommen Jesu, wo er sein Reich in Fülle sozusagen herstellen wird oder richten wird. Die nächste Bitte, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Christen beten im Vertrauen, dass Gottes Wille der Beste ist für unser Leben. Das betet sich leicht, ist aber unwahrscheinlich schwer. Es ist leicht, wenn es schön ist. So wie der Junge, der mit seinem Papa Skifahren ist in der Schweiz. Ne? Also viele Skifahrer und plötzlich sieht mein Vater auf den Skien, hinter ihm auf den gleichen Skien, der Junge hält sich an die Beine, die rasen den Abhang runter und der Junge ruft nur, gut Papa, gut. Macht Spaß mit Papa den Berg runterzufahren. Wenn das Leben gut läuft, lässt sich das leicht so rufen, gut Papa, gut Papa. Aber rufen wir auch gut Papa, wenn wir Gott manchmal nicht verstehen, wenn Dinge in unserem Leben schwierig sind. Ein Kind, ein vierjähriges Kind, wird seinen Vater nicht immer verstehen, warum der manche Verbote erlässt oder manches so macht oder anderes macht. Aber ein Kind ist gut beraten, wenn es den Eltern vertraut. Du und ich sind auch gut beraten, wenn wir Gott vertrauen. Und diese Fragen kommen schneller, als man denkt. Da gehst du zum Arzt, kommst zurück mit einer schlimmen Diagnose, bist zu Hause und sagst vielleicht, warum Papa, wieso jetzt? Das passt gar nicht in mein Leben, das habe ich mir nicht gewünscht. Oder andere Situationen, wo Gott vielleicht dein Leben auf den Kopf stellt und dann zu sagen, dein Wille geschehe, ist schwierig. Das kann man wirklich nur beten, wenn man verstanden hat, was wir am Anfang gebetet haben, dass Gott unser Vater ist, der es gut mit uns meint. Darum war das so wichtig, dass das angefangen hat mit Vater unser, dass wir Ja sagen können und sagen können, Herr, ich vertraue dir, auch wenn ich nicht alles verstehe. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir beten also nicht nur um Brot, sondern um alles, was wir zum Leben brauchen. Schutz, Bewahrung, gute Schulausbildung, Trinken, frag mir nicht, Kleidung, Wohnung. All das darf man in dieses Gebet hineinpacken. Das bedeutet, ich schreibe Gott nicht vor, was er mir zu geben hat, sondern ich bin bereit anzunehmen, was Gott mir schenkt. Und zu vertrauen, dass er mich versorgt. Dann diese Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir Christen sind reich beschenkte Leute. Gott hat uns unwahrscheinlich viel geschenkt und vor allem hat er uns viel genommen, nämlich unsere Schuld, unsere Sünde, ans Kreuz gebracht, bezahlt für immer. Wir sind frei gemacht, versöhnt mit Gott. Und so sollen wir auch anderen Menschen begegnen und wir dürfen täglich darum bitten, dass Gott uns wieder reinigt, dass er uns wegnimmt, was uns belastet. Und das ist gut für uns und für andere Menschen. Die letzte Bitte und führe uns nicht zu Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Augustinus, der Kirchenvater, hat hier eine wichtige Unterscheidung gemacht. Er schreibt dazu, die Bitte besagt also nicht, dass wir nicht auf die Probe gestellt sind, sondern dass wir nicht in Versuchung gebracht werden. Wisst ihr, dass Gott uns manchmal erprobt, ist nicht nur gut, sondern manchmal sogar wichtig für uns. Im Alten Testament gebraucht Gott das Bild von den Edelmetallen, die von der Schlacke gereinigt werden. Das ist ein Prozess, der nicht schön ist, aber es ist gut für uns. Und Ähnliches, die Erprobung ist als etwas Gutes, das meint, ist hier nicht gemeint, sondern gemeint ist Versuchung, dass wir vor der Sünde stehen und mit dem Gedanken spielen, ihr nachzugeben, davor mal möge uns Gott bewahren, dass wir mit seiner Kraft, mit seinem Geist dem widerstehen können, dass wir das Böse nicht tun müssen, das müssen wir nicht, sondern dass wir mit seiner Hilfe es vermeiden können. Und jetzt kommt der Schluss von dem Vater unser. wieder der Zuspruch, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich habe schon gesagt, warum der Schluss wichtig ist. Das bringt uns wieder auf die Bahn. Es fing bei Gott an, dann ging es zu uns und jetzt geht es wieder zu Gott. Das korrigiert unseren Blick. Wir bleiben nicht bei uns stehen, sondern richten uns wieder auf Gott aus. Wie gesagt, der alle Macht hat. Und glaub das, wenn du betest wirklich mit deinem Gott, der in deinem Leben etwas verändern kann. Der Dinge in Ordnung bringen kann, der dir Kraft geben kann, auch in schweren Zeiten aus- und durchzuhalten. Und darum ist das Beten des Vaterunsers wirklich ein Gewinn, wenn man so als Struktur das benutzt. Jetzt komme ich zum dritten Gedanken, der ist der kürzeste. Es stellt sich ja die Frage, wie kann ich jetzt das Vaterunser so als Gebetsmodell verwenden? Also nicht nur auswendig nachbeten, das darf ich auch. Wenn es bewusst ist, ist das vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich das so als Struktur oder Modell benutzen kann, wie kann ich das tun? Einmal weiter. Man kann das Vaterunser als Vorlage benutzen. Wie das Spurgeon, von dem haben wir schon gehört, der schreibt dazu einmal, wenn du nicht weißt, was du beten sollst, nimm das Vaterunser als Grundlage und lass dein Herz bei jeder Bitte verweilen. Du wirst feststellen, dass es dir unendliche Themen gibt, über die du mit deinem Vater sprechen kannst. Wisst ihr, ich bin Christ, seit ich 15 bin oder 16, ich weiß nicht genau. Erst durch das Buch von Timothy Keller habe ich gelernt, dass man das Vaterunser, also das wusste ich schon vor, aber wie das aussehen kann, das Gebet als Modell zu benutzen. Ich habe es auch eine Zeit lang probiert. Ich bin also spazieren gegangen, da kann ich am besten beten und habe dann angefangen, zum Beispiel Vater unser im Himmel. Und dann habe ich Stopp gemacht und angefangen, Gott zu danken, was das bedeutet, dass er mein Vater ist, dass er mich lieb hat, obwohl ich manchmal so viel Mist mache und nicht das tue, was er möchte, was das für mich bedeutet. Und dann bin ich so die einzelnen Bitten durchgegangen und habe auch zum Beispiel bei Gib uns unser tägliches Brot für Anliegen aus der Gemeinde gebetet, habe Menschen mit ihren Anliegen zu Gott gebracht. Das war unwahrscheinlich hilfreich. Also als Möglichkeit, versucht das mal aus. Wir werden den Gottesdienst nach der Predigt beenden. Ich bete das Vaterunser mit Pause und ihr seid eingeladen, die Pausen zu füllen, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, lasst einfach die Pause, das ist auch in Ordnung. Und wenn man so betet, kann sein, dass da bei diesem Beten Gott manchmal auch in unser Herz spricht. Martin Luther hatte das so gemacht, dieses Gebet so durchgebetet, wie ich es gerade gesagt habe. Und er schreibt zum Beispiel einen interessanten Satz dazu. Und wenn beim Beten des Vaterunser, das habe ich jetzt ergänzt, beim Beten des Vaterunser, solche reichen, guten Gedanken kommen, so soll man die anderen Gebete fahren lassen und solchen Gedanken Raum geben und still zuhören und sie beileibe nicht hindern. Denn da predigt der Heilige Geist selbst und ein Wort von seiner Predigt ist weit besser als 1000 unserer Gebete, schreibt er. Dann sagt er als Schlussfolgerung, und ich habe so oft auch mehr in einem Gebet gelernt, als ich aus viel Lesen und Nachsinnen hätte kriegen können. Manchmal legt dir Gott dann einfach etwas aufs Herz und sagt zum Beispiel, ja, du bist wirklich mein Sohn, ich liebe dich oder ähnliches. Und das ist gut. Eine zweite Möglichkeit, dann bin ich auch schon fast schon am Ende, man kann das Vaterunser auch als Tagesstruktur benutzen. Fand ich auch eine interessante Möglichkeit. Man kann den Tag beginnen mit dem Lob Gottes, Vater unser im Himmel und dann die ganzen Dinge nennen und ihn loben. Mittags kann man dann zu seinen eigenen Bedürfnissen kommen, vergib uns, gib uns das, was wir brauchen und abends kann man dann um Vergebung und Schutz bitten und führe uns nicht in Versuchung. Eine Möglichkeit. Mir ist eigentlich egal, welche ihr nutzt. Ich hoffe, ihr habt verstanden, dass das Vaterunser mehr enthält, als wir manchmal denken und wissen. Ich möchte euch einfach Mut machen, das mal auszuprobieren. Ich bin überzeugt, man wird überrascht sein. Wenn wir das zulassen und dieses Gebet wirklich unser Herz berührt, in die Tiefe geht, da gehört es nämlich hin, wenn es uns wirklich innerlich berührt, dann wird es unser Leben auch wirklich verändern, weil es Worte Gottes sind, die Jesus selbst gesagt hat. Ich fasse zusammen, wir haben gehört, das Vaterunser ist ein Gebet, das in die Tiefe führt. Es ist ein Segen, es ist ein praktischer Leitfaden für unser Gebet. Und indem wir es in unser Gebetsleben integrieren, finden wir eine tiefe, gute geistliche Struktur, die ausgewogen ist, dass wir nicht einseitig beten, die ganzheitlich ist. Und ich möchte euch Mut machen, mir auch dieses Geschenk zu nutzen, um unser Gebet zu vertiefen, unsere Beziehung zu Gott zu stärken. Amen. Das heißt, so soll es sein. Das möchten wir jetzt tun. Ich möchte mit euch das Vaterunser beten. Ihr seht es nochmal. Ich werde immer eine Bitte nennen, dann lasse ich so